Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Scharfschwert, ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und Schweiz und habe das Vergnügen, alle in der Regel 14 Tage mit einem meiner Kollegen über ein Thema zu sprechen, aus einer einzelnen Branche, was Branchen bewegt. Das steht immer noch im Zusammenhang mit Covid-19. Da haben wir letztes Jahr sehr eng eigentlich dran angefangen. In der Zwischenzeit hat sich ein bisschen geweitet. Und wir haben aktuell eine Neuerung, dass wir eigentlich in der Impact-Serie eine Miniserie haben, nämlich das Thema Halbleiter. Warum reden wir jetzt mal insgesamt viermal über Halbleiter? Weil es momentan eine Halbleiterknappheit im Markt gibt. Diejenigen, die Impact öfter hören, wissen, ich habe schon zweimal über das Thema gesprochen, nämlich mit Guido Hertel, der aus Industriesicht das Thema reflektiert hat. Ich habe letzte Woche mit Michael Stromer darüber gesprochen, was es eigentlich heißt für Einkauf-Experten, dass plötzlich eine Halbleiterknappheit am Markt ist und wo die eigentlich herkommt und wieso man da nicht drauf reagieren konnte so früh und was man jetzt tut. Ich rede nächste Woche mit Dieter Gerdemann darüber, der das Ganze aus dem Hightech-Sektor dezidiert beobachtet. Und heute ist zugeschaltet jemand, der aus dem Autobereich das Ganze nicht nur beobachtet, sondern eigentlich handelnder ist und sich mit dem Thema sehr stark auseinandersetzt, dass es eben momentan da eine Verknappung gibt. Thomas Luck ist bei uns einerseits absoluter Autoexperte. Wer Impact kennt, weiß, dass er schon mal hier im Gespräch war. Da haben wir nämlich vor allem über China gesprochen und den dortigen Automarkt. Das war letztes Jahr im ersten Halbjahr, weil er auch ein absoluter China-Kenner ist. Und erstmal hallo, lieber Thomas.
Hallo Michael, freue mich wieder hier zu sein und auch zu diesem spannenden Thema mich heute mit dir darüber auszutauschen.
Wir haben, ich bin gespannt, ob wir heute auch nochmal auf das Thema China zu sprechen kommen, weil letztes Jahr haben wir da sehr dezidiert eine ganze Folge zugemacht, wie eigentlich China durch die Pandemie kommt. Ich könnte es mir vorstellen, dass wir heute vielleicht auch China irgendwann streifen werden. Bin ich echt gespannt drauf. Vielleicht vorab, Thomas, erstmal meine Frage, die ich fast immer stelle, wo sitzt du gerade? Bist du viel unterwegs? Vermisst du das Reisen oder bist du wieder aktiv?
Ab und zu mal, also aber das Reiseaufkommen hat natürlich wesentlich abgenommen. Im Moment bin ich tatsächlich im Homeoffice im Stuttgarter Raum und ansonsten, wie gesagt, die Reisetätigkeit hat sich da massiv verändert und wird vielleicht auch gar nicht mehr so sein in der nahen Zukunft, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Aber das Reiseaufkommen hat sich auf jeden Fall 50-60% verringert, was schon sehr spürbar ist. Und das bringt es mit sich, dass man sozusagen auch von seinem eigenen Lebensstil da eigentlich auch noch gewisse Anpassungen eigentlich durchführen muss.
Und wie Sie es gehört, Stuttgarter Raum für einen Automobilexperten, da einer der Orte, wo man in Deutschland wohnen muss, wenn man im Automobilbereich unterwegs ist, oder? Das hilft schon so ein bisschen die Nähe zu den ganzen Autoherstellern, aber auch Zulieferern und so weiter.
Das auf jeden Fall, da befindet man sich tatsächlich am Ökosystem und in dem Ökosystem sind dann halt wirklich auch die Wege relativ kurz, sodass man dann zu den Klienten eigentlich relativ flexibel zu den Terminen gehen kann. Das ist natürlich sehr hilfreich, aber auch, dass da einfach der informelle Informationsaustausch eigentlich gegeben ist, sodass man dann auch bei diesen brisanten Themen dann eigentlich relativ schnell immer sehr aktuell unterwegs ist und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich.
Steigen wir ein ins konkrete Thema Halbleiter. Ich hatte ja vor 3 Wochen mal nachgeguckt, was wiegt eigentlich ein Halbleiter und da stand so als ungefähre Angabe plus minus 1 Gramm. Es ist ein verdammt kleines Bauteil. Es ist ein Bauteil, das total wichtig ist in praktisch allen Branchen. Warum legt denn dieses Bauteil momentan die Automobilindustrie still? Das liest man immer wieder in den Medien, aber ist dem auch so? Ist wirklich die ganze Autobranche betroffen? Erzähl uns über den Einfluss der Halbleiter im Automobilsektor, wie es gerade aussieht.
Also das Thema Halbleiter ist mit Sicherheit eins, das die Automobilindustrie im Moment akut bewegt und auch jetzt noch in der nächsten Zeit bis Ende des Jahres voraussichtlich nochmal sehr stark bewegen wird. Und die Thematik zu sagen, ob das Halbleiter generell die Automobilindustrie bewegt, das ist wahrscheinlich nicht so zu sehen, sondern es ist leider viel vielschichtiger und komplexer. Es kommt jedes Mal drauf an. Das ist die Antwort, die man hier treffen muss und die dann auch zutreffend ist, weil die Halbleiter tatsächlich jetzt auch fahrzeugbestimmend sind. Ja, Da gibt es 1:1 Verbindungen. Das heißt, in manchen Fahrzeugreihen gibt es nur gewisse Halbleiter, die dafür geeignet sind. Und wenn dann diese Halbleiter betroffen sind, dann hat man da tatsächlich eine größere Auswirkung auf die gesamte Supply Chain, auf dann aber auch die Produktionsplanung und dann letztendlich auf die Fahrzeuge, die dann tatsächlich produziert werden können und ausgeliefert werden können. Sprich, das muss man sich im Detail anschauen. Es gibt natürlich Einzelhalbleiter, wo man sagt, die sind aufgrund des hohen Innovationsgrades, deswegen insbesondere dann auch bei Premium-Fahrzeugen, die dann betroffen sind. Aber auch genau das Gegenteil gibt es, dass dann gewisse Halbleiter von der Kapazität schon eher rückläufiger waren, weil sie für ältere Modelle bestimmt waren und die dann dafür aber umso mehr dafür von betroffen waren, weil dann die Kapazitäten eng geworden sind, sodass man davon sagen muss, wie gesagt, es kommt drauf an und es kann sich um wirklich Hightech neue Premium-Modelle handeln oder aber auch Fahrzeuge, die schon ein bisschen länger im Markt sind, die dann von dieser Knappheit betroffen sind. Ja, wir gehen davon aus, im Moment, da gibt es ja Abschätzungen, wie viel Produktionsplanungsänderungen tatsächlich es geben wird. Und da schwankt so eine Zahl, dass man Anpassungen von 2 bis 3 Millionen irgendwie durchführen muss bis Ende des Jahres. Was aber nicht bedeutet, dass wir all diese Fahrzeuge verlieren. Es kommt natürlich darauf an, wie viel wir von diesen Fahrzeugen auch nochmal zusätzlich über Zusatzschichten und Kapazitäten dann wieder produzieren können, sodass dann der Gesamtausfall dann natürlich in einer ganz anderen Liga sein wird. Aber der Zeitpunkt und das über so einen größeren Zeitrahmen dann der Produktionsplan nicht eingehalten wird, ist natürlich meistens mit Ineffizienzen verbunden und deswegen mit Sicherheit nicht optimal. Man stelle sich vor, da gibt es einfach Kunden, die warten jetzt direkt auf das Fahrzeug und haben das auch schon vorbestellt oder sind dabei, die Kaufentscheidung zu treffen und die dann eigentlich vertrösten zu müssen und schlechtestenfalls auch tatsächlich verlieren zu müssen zum anderen Konkurrenzfahrzeug. Das ist natürlich eine Thematik, die besonders wehtut.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, einerseits, also man kann es nicht pauschal sagen, es gibt Unternehmen, die haben Modelle, die ganz normal weiterproduziert werden, bei anderen Modellen haben sie Schwierigkeiten, kann man denn aber trotzdem sagen, sind vielleicht jetzt irgendwie Autobauer in Europa stärker betroffen, als das vielleicht eine Fertigung ist, die in Asien stattfindet oder so, oder ist es wirklich, müsste man sich eigentlich jetzt wirklich jedes Modell einzeln angucken, weil das so unterschiedlich ist?
Was man sagen kann, das ist das Interessante daran, also man muss sich das eigentlich per Modell anschauen. Und dann weiß man, ob innerhalb einer Automobilgruppe dann letztendlich, wie groß dann der Einfluss ist und hinsichtlich Kapazitätsknappheit und dementsprechende Anpassung der Produktionsplanung und Auslieferung. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass gewisse Spieler da durch diese aktuelle Situation sehr, sehr gut durchgekommen sind bisher. Und zwar, das ist zum Beispiel Toyota. Und das ist wirklich ein Fallbeispiel, das sich lohnt, näher anzuschauen, weil die natürlich auf Basis der Vergangenheit mit den Naturkatastrophen und natürlich Japan auch in einem Gebiet liegt, das da öfter mit Erdbeben und anderen Naturkatastrophen zu tun hat, dass die schon viel früher eigentlich diesen Gedanken hatten, auf Business Resilience zu gehen. Und die hatten dann vor zig Jahren, hatten die dann angefangen, tatsächlich mal Systeme aufzubauen, unterschiedlicher Art, um mit solchen Situationen besser klarzukommen. Und da hat man dann gemerkt, dass dieser Wert, also nicht nur das klassische Just-in-Time und dass man irgendwie sehr stark am Markt agiert und dann sozusagen diese Veränderungen im Markt sozusagen also sauber in der Produktion abbildet, dass es sich lohnt, auch in gewissen Umfängen eher auf Resilienz zu gehen und einen Teil der Effizienz dafür aufzugeben. Und dadurch hat man dann jetzt bei Toyota dann gesehen, dass die halt nachdem sozusagen aufgrund von Covid dann die Marktnachfrage im ersten Schritt halt massiv eingebrochen ist, dass die wenig Anpassungen in deren Produktionsplanung eigentlich durchgeführt haben, sondern die haben gesagt, wir halten eigentlich alles fest. Und das sind unterschiedliche Produktionsphilosophien und diese unterschiedlichen Produktionsphilosophien sind mehr oder weniger resilient gegen solchen Situationen. Und was wir jetzt sehen ist, in Japan, wie gesagt, die haben sich dann von dem Markt entkoppelt und sagen dann, jeden Tag, jede Woche ist klar, was wir produzieren. Deswegen werden auch alle Abfragen, die wir schon angekündigt haben, beim Zulieferer in der Form auch getätigt. Und deswegen habe ich dann eigentlich eine sehr, sehr effiziente Produktion, weil man kann sich klar vorstellen, es kommen da wenig Fehler vor, weil du weißt, jeden Tag läuft dieses Programm ab, jeden Tag werden diese Anzahl der Fahrzeuge und diese Art der Fahrzeuge ausgeliefert. Mit diesem Verständnis wird dann die Produktionsplanung relativ einfach und es ist dann auch leicht ersichtlich, dass ich dann meine Produktion dann, weil sie stabil ist, sehr gut optimieren kann. Das andere Beispiel ist, wenn ich versuche am Markt tatsächlich zu sagen, hier, ich möchte möglichst effizient sein von meinem Kapital, das ich alloziere und von meinen Produktionseinsätzen und möchte nicht, dass ich zu viel Inventory und Working Capital habe, dann versuche ich am Markt tatsächlich die Nachfrage optimal meine Produktion danach anzugleichen. Aber es bedeutet, ich fahre da immer in einem dynamischen Umfeld, wo ich die Produktion konstant eigentlich Veränderungen unterworfen ist. Und das ist relativ komplex. Und wenn man das dann nicht sauber gut hinbekommt und wenn da Fehler auftreten, dann kommt die ganze Kette eigentlich in eine Verwirbelung, die dann tatsächlich zu schwierigen Situationen führt. Also deswegen nochmal kurz zusammengefasst, also es ist nicht tatsächlich einfach nur produktbestimmend, sondern das ist eigentlich darauf zurückzuführen, was für eine Produktions- und Planungsphilosophie man eigentlich verfolgt. Und die bestimmt eigentlich die Resilienz. Und was wir sehen, ist einfach, dass da gewisse japanische Player resilienter aufgestellt sind und dass da auch Themen da sind, von denen man vielleicht auch lernen kann, dass es sich lohnt, vielleicht in die eine oder andere Richtung auch sich weiterzuentwickeln.
Das heißt, wenn wir beim Beispiel Toyota bleiben, soweit ich es jetzt verstanden habe, das heißt, die haben im Frühjahr zum Beispiel, als der Autoabsatz massiv einbrach durch Corona, haben die dann schlichtweg einfach weiter produziert oder haben die dann einfach zumindest die Bauteile weiter eingekauft? Was meinst du konkret mit dieser resilienten Frage? Wie sind die damit umgegangen?
Genau, das ist insbesondere, das ist natürlich, man schaut sich das an hinsichtlich Produktion, aber das heißt, das, was man tatsächlich von den Zulieferern abnimmt, hängt davon ab, inwieweit dieses Bauteil kritisch ist. Also was sie gemacht haben, ist von vornherein eine Sicht drauf zu haben, was sind denn kritische Bauelemente in der Hinsicht, wo ich weiß, die haben eine lange Vorlaufzeit und bei denen bin ich vielleicht in der Kritikalität nicht so bedeutend, dass ich da sagen kann, wenn ich da wieder eine Nachfrage habe, dass ich sofort bedient werde. Ja? Und das ist ja bei den Halbleitern klassisch der Fall, aber es gibt auch andere Elemente und das ist das Interessante eigentlich, was wir jetzt gerade im Moment bei uns anschauen, ist, Halbleiter ist eine Geschichte, aber was sind denn eigentlich die Komponenten und Bauteile, die jetzt in naher Zukunft ähnliche Charakteristiken aufweisen und deswegen uns ähnliche Risiken eigentlich aufbürden können, die als nächstes auf uns zukommen. Und darüber nachzudenken, das ist natürlich eine sehr, sehr strategische und vorausschauende Analyse, die wir jetzt gerade eben mit unseren Klienten durchführen und wo wir glauben, dass wir da einen wesentlichen Beitrag leisten können als wirkliche Vorausdenker. Aber hier schlichtweg nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, also man hat diese kritischen Bauteile und diese kritischen Bauteile sourced man dann auf jeden Fall, weil man ansonsten, wenn es dann wieder zu einer Veränderung kommt, nicht in der Lage ist, tatsächlich diese Kapazitätsänderung am Markt abzugreifen. Und genau deswegen werden dann diese Elemente eher auf Halde ins Inventory, aber dann weiß man, dann hat man die, wenn tatsächlich dann wieder eine Nachfrageveränderung kommt und ist dann sozusagen halt tatsächlich produktionsfähig.
Jetzt habe ich eine Frage, die habe ich mir letzte Woche schon mal gestellt. Ich bin so als Laie, ich habe so gar keine Ahnung, aus wie vielen Bauteilen eigentlich ein Auto besteht und vor allem, wie viel Halbleiter man eigentlich braucht dafür. Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, die du mal in die Runde werfen kannst, damit Menschen wie ich eine Vorstellung haben davon?
Ich habe da natürlich zugehört bei dem letzten Podcast mit dem Kollegen Michael. Und es ist in der Tat so, dass man um die 10.000 Bauteile sagt, das sind es. Aber das hängt natürlich damit zusammen, weil das sind auch teilweise in Untergruppen und Komponenten und so weiter. Und wie weit man sozusagen tatsächlich dann die einzelnen Teile herunterbricht, bis man dann auf das letzte singulare Bauteilelement kommt. Aber ich glaube, die Größenordnung, die er genannt hatte, die ist mir auch sehr, sehr bekannt. Also um die 10.000 sind es wahrscheinlich. Was man noch irgendwie, was dann noch noch häufig in der Presse und was auch immer diskutiert wird, ist Elektrofahrzeuge versus klassischer Antrieb. Und dann gibt es dann auch die klassische Ansage, dass man sagt, ja, das sind irgendwie 2300 bis 2500 bewegende Teile im klassischen Antriebsstrang und die gehen dann teilweise runter bis auf 20 Hauptkomponenten, ja, also im elektrischen Antrieb. Und das visualisiert so ein bisschen die Transformation auch in der Technik und auch in der Wartungserfordernisse, die sich daraus ergeben. Ich glaube, bei diesen Zahlen immer, wenn man das nicht schafft, sozusagen von vornherein auf eine klare Definition zu bekommen, was nun ein Bauteil ist oder so, dann hilft es natürlich sehr stark immer, die im Vergleich zu sehen. Also so wie ich sage hier, klassischer Powertrain versus Elektro und genauso auch dann mit den anderen Bauteilen, das so ein bisschen ins Verhältnis zu sehen. Ich glaube, dann sieht man am besten eigentlich, welche Veränderung sich eigentlich ergibt und wie relevant die eigentlich ist. Und sprich, bei dem elektrischen Antriebsstrang, dass da weniger Wartung notwendig ist, weniger Fehleranfälligkeit da ist, das ist dann aufgrund der Komplexität, die einfach so stark zurückgeht, dann sehr, sehr deutlich ersichtlich.
Und also die 10.000 bezogen sich ja auf die Gesamtzahl und gibt es denn auch so einen Schätzwert für Halbleiter, die in so einem Auto normalerweise verbaut sind, oder sind die dann von Marke zu Marke, gibt es da unterschiedliche Philosophien und deswegen stark unterschiedliche Zahlen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einzelne Bereiche, da findet man eigentlich kaum noch welche, oder die sind dann wirklich tatsächlich nur in wenigen Bereichen in den Steuergeräten verbaut. Das hängt sehr stark mit dem Design ab, mit der Topografie eigentlich, wie die Architektur da aufgebaut ist und auch, ob man dann sehr stark jetzt in Richtung Zentralisierung geht, wenn man Richtung Tesla geht, mit einem Zentralcomputer und so weiter. Also das Design ist da sehr, sehr prägend eigentlich und lässt dann deswegen kaum Rückschlüsse einer anderen Art. Ne? Also Design prägend eigentlich bezüglich Bedarf. Was wir aber grundsätzlich feststellen ist, dass dann natürlich ein extremer Zuwachs eigentlich da ist. Und das sieht man dann halt auch an den Aktienmärkten, dass dann sozusagen sehr deutlich die Nachfrage nach Halbleitern immer nach oben geschraubt wird, nach oben prognostiziert wird. Und auch, dass sozusagen die Innovation in dem Bereich weiterhin sehr, sehr bedeutend sein wird. Für die Automobilhersteller umso wichtiger, sozusagen hier die richtigen Partnerschaften zu haben, um dann auch von den Innovationen, die in dem Halbleiterbereich tatsächlich durchgeführt werden, am schnellsten profitieren zu können. Es gilt ja jetzt hier wiederum, sind es differenzierende Merkmale, die dann sozusagen auch der Kunde wahrnimmt und deswegen tatsächlich dann eine Kaufentscheidung darauf basiert. Wenn das der Fall ist, und wir gehen davon aus, dass es mit Sicherheit da der Fall ist, dann ist es extrem wichtig, hier sozusagen sich da den Zugang partnerschaftlich zu sichern und gemeinsam diese Innovationen dem Kunden zugänglich zu machen.
Das ist mit dem partnerschaftlich, das ist wahrscheinlich das, was Michael letzte Woche auch schon meinte, als er sagte, als Einkäufer muss ich 80% meiner Zeit auf 20% meiner Hersteller plus minus investieren, weil das sind für mich die absolut entscheidenden, kritischen, und mit denen muss ich das wirklich partnerschaftlich betreiben und kann nicht sagen, das ist mein Lieferant, den behandle ich so, oder umgekehrt kann ich nicht der Lieferant sagen, das ist für mich irgendein Kunde, sondern da sitzt man in einem Boot.
Das würde ich auch so sehen. Wir sind leider in den Bereichen jetzt, ich habe da jetzt viele Diskussionen eigentlich in der Industrie geführt, und da schaut man jetzt in den meisten Fällen, also wichtig war denen vorausschauend, was kommt als nächstes. Sind sehr, sehr wichtige strategische Diskussionen. Aber dann ist auch vielfach dann die Idee, wie schaffe ich es, mich selber abzusichern? Und dann kommen sehr stark dann auch die vertraglichen Gesichtspunkte ins Rennen, wo man sagt, ja, du, wenn ich jetzt von dem Tier 1 beliefert werde, dann sage ich einfach, der Tier 1 muss das sicherstellen und schreibt das irgendwie vertraglich fest, wenn der das mit sich machen lässt, ja. Also in gewissen Industrien funktioniert es, in gewissen anderen Industrien funktioniert es gar nicht, ja. Da wird sich keiner drauf einlassen, ja. Aber dann steht man ja weiterhin vor dem Problem, der Tier 1 muss ja das dann auch in der Kette nach dem Tier 2, Tier 3 für sich irgendwie absichern. Und die Frage ist, kriegt er das alleine eigentlich hin? Insbesondere, weil wir ja davon gesprochen haben, dass die Automobilindustrie da jetzt nicht unbedingt an oberster Stelle steht, ja, bezüglich Halbleiter-Einfluss, ja, dann wird es für so ein Tier 2, Tier 3 dann umso schwieriger sein, zu sagen, hier, du, ich habe da jetzt eine Anfrage und da muss ich garantieren, dass, und aber wie möchte er das dann sozusagen gegenüber den Halbleiterbereichen und so weiter umsetzen? Also deswegen ist es aus meiner Sicht eine kurzfristige Sicht zu sagen, hier, ich versuche das irgendwie vertraglich zu sichern. Und ich bin immer noch ein großer Fan von dieser kollaborativen Supply Chain. Und auch das ist das, was man in Japan dann sehr gut sehen kann. dass man da merkt, dass es gibt kollaborative Risikoplattformen, nicht nur unternehmensweit, sondern industrieweit. Ja, und das ist, geht gar nicht dahin, dass wir sagen, da irgendwelche geheimen Informationen oder so mitgeben, sondern das sind so einfache Abfragemöglichkeiten, zu sagen, hier du, in deiner Supply Chain, hinsichtlich deines Produktionsprogrammes, siehst du da in den nächsten 2 Wochen Probleme auftauchen? Siehst du da Probleme in den nächsten 3 Monaten auftauchen? Und wenn ja, was ist betroffen? Und wie stark wird es sein? Und wenn ich diese Abfrage sozusagen im gesamten Kosmos meiner Lieferanten sozusagen abbilden kann und regelmäßig jede Woche einmal so eine Abfrage durchschicke, dann erkenne ich relativ frühzeitig, ob ich ein Problem habe. Und dann hätten wir, und das Thema war ja nicht eine Frage der Erkenntnis, sondern die Erkenntnis war bei einzelnen Playern ja sehr, sehr deutlich da, dass wir hier tatsächlich in Kapazitätscrunch reinkommen werden. Dann wäre das viel leichter und viel schneller eigentlich sehr visibel geworden, wie sich das über eine Kette eigentlich durchzieht, um diese Informationen dann auch innerhalb der gesamten Kette zu lösen. Und das würde ich mir so ein bisschen wünschen und erhoffen, dass wir auch stärker in diese Richtung gehen, weil ich glaube, dass diese Kollaboration auch bei vielen anderen Themen, die die Supply Chain betreffen, dann sehr, sehr effektiv und effizient helfen können. Ja.
Jetzt muss ich eine Erklärfrage stellen für die, die jetzt nicht die Autospezialisten sind. Erklärt mir doch mal kurz den Unterschied zwischen einem Tier 1, Tier 2, Tier 2, Tier 3 Zulieferer.
Das ist eigentlich nur eine Abfolge daran, wie nah man eigentlich an dem OEM dran ist. Ja, also nach dem OEM, der Lieferant, der den OEM direkt beliefert, wird dann als Tier 1 bezeichnet. Und der Tier 2 ist dann sozusagen derjenige, der den Tier 1, also den Hauptlieferanten beliefert mit einzelnen Komponenten. Und der würde dann sozusagen Submodule als Tier 1 dann an den OEM beliefern. Und dann sieht man halt Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 und so weiter. Dann sieht man also, das ist also eine ganze Kette, die eigentlich das Ziel hat, den OEM mit einem Modul, mit einer Baugruppe eigentlich zu beliefern. Und klar ist natürlich, wenn ein Fehler auftritt und einzelne Bestandteile und ein einzelnes Bestandteil, der irgendwie nicht lieferfähig ist, dann ist sozusagen der gesamte Strang eigentlich betroffen. Ja, und deswegen wäre es halt schön, und das hatte ich ja ein bisschen dargelegt, dass zum Beispiel in Japan diese Ketten für die gesamte Automobilindustrie versucht werden, transparent zu machen und dann auch diese Risikokollaborationsplattformen, um aufzuzeigen, da kann dann einer in der Kette sagt, du, ich sehe da ein Problem, weil ich dieses eine Teil nicht habe. Und wenn er das meldet, dann weiß eigentlich auch dann der Nachfolger eigentlich, du, habe ich verstanden, dass du da ein potenzielles Risiko hast. Wenn du dieses Risiko hast und es tatsächlich dann auch realisiert wird, dann habe ich genauso ein Problem, weil du natürlich dieses Teil dann zu mir nicht liefern kannst. Und dann wird dann die ganze Kette sozusagen beeinflusst bis zum OEM hin. Und wenn man diese Systeme in der Form aufbaut, dann kann man sehr viele Themen, glaube ich, frühzeitig erkennen und adressieren. Ja.
Wenn du jetzt davon erzählst, stelle ich mir natürlich die Frage, bei so einem Teil wie Halbleiter oder was du ja auch gesagt hast, dass Autobauer, dass der Aufbau eines Autos, die IT-Infrastruktur im Fahrzeug auch sehr unterschiedlich ist, sich ändert, kann sich's denn eigentlich lohnen, wenn man das als so kritisch bewertet, dass dann ein Autobauer sagt, ich steige jetzt selber in die Halbleiterfertigung, Entwicklung ein, ich baue meine Chips auch selber. Weil ja auch immer wieder, das heißt, die Autobauer, gerade die Deutschen, wollten sich stärker als Tech-Companies und so bewahrheiten und positionieren. Könnte das eigentlich ein Weg sein? Macht man das? Gibt es jemanden, der sowas tut?
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist auch sehr herausfordernd. Also bei den ganzen Halbleiter-Themen spielt die Skala eine große Rolle. Und wie wir gesagt haben, Automobilindustrie ist jetzt nicht unbedingt der größte Abnehmer. Das heißt, man würde dann auch für andere Industrien dann irgendwie tatsächlich irgendwie produzieren müssen, um da konkurrenzfähig zu sein. Auch der gesamte Invest eigentlich hinsichtlich Aufbau in Struktur und Technologie, als auch dann irgendwie die Erfahrungswerte zu haben, um auf diesem Niveau mitspielen zu können, wo die anderen jetzt gerade unterwegs sind. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Unterfangen, dass man sozusagen als Automobilhersteller kaum sauber abgebildet bekommt von den Kompetenzen. Mit all den Herausforderungen der Transformation, die der Automobilindustrie jetzt gerade sowieso hat, wird das wahrscheinlich schwierig. Aber ich finde den Gedanken an sich, den du jetzt gerade gemeldet hast, bei Halbleitern vielleicht nicht, aber bei einzelnen Fähigkeiten finde ich das extrem interessant. Insbesondere bei Hightech-Elementen, wenn man das da schafft, vielleicht hinsichtlich Produktdefinition und Produktentwicklung eine Rolle zu spielen, dann kann das sehr, sehr interessant sein, weil wir auch hinsichtlich unserer Kapitalmarktanalysen gesehen haben, dass wenn man das Portfolio eines klassischen OEMs sich anschaut, dass solange das innerhalb einer Gruppe verbleibt, das dann relativ standardmäßig mit dem klassischen Multiple bewertet wird, aber dass sich diese Multiples sehr, sehr attraktiv gestalten, wenn das Hightech-Technologien sind. Sprich, wenn man sozusagen auch für die Automobilindustrie bei gewissen Hightech-Modulen eine stärkere Kompetenz aufbaut und das dann als innovatives Subunternehmen platziert, dann wird das eigentlich sehr, sehr positiv vom Kapitalmarkt bewertet und aufgenommen.
Da kann ich für alle, die zu dem Thema mehr wissen wollen, auch im Übrigen noch unsere aktuelle Ausgabe der WeDrive empfehlen. Da geht es nämlich unter anderem in dem Magazin um, einerseits gibt es einen Artikel, der heißt Gadget auf vier Rädern. Da geht es ein Stück weit um diese Frage. Und was ich da persönlich ganz spannend fand, wir haben da mal versucht aufzuzeigen, wo kommen eigentlich die Bewerber her und wie viel investieren Automobilfirmen heutzutage in welche Bereiche, wenn es an Recruiting geht. Und da sieht man ja auch, dass man da versucht, viel stärker in diesen Hightech-Sektor zu gehen, wenn man anguckt, wie attraktiv heutzutage auch die deutschen Autobauer bei Informatikern und so weiter dastehen in Rankings. Und wenn man ein paar Jahre zurückguckt, da war das noch ganz anders. Da war das so der klassische Ingenieur, und heute ist da halt viel mehr Hightech drin, aber man nimmt es halt so noch nicht so wahr, oftmals.
Das ist richtig, ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Europa generell nur mit diesen Innovationen und deswegen auch mit dem Technologieansatz tatsächlich unseren Wohlstand weiterhin halten und auch dann vermehren können. Und deswegen hat das für mich jedenfalls absolute Priorität, bei unseren Klienten immer dafür zu sorgen, dass sozusagen Innovationsfähigkeit und Technologievorsprung, dass der als wesentlicher Wettbewerbsfaktor gesehen wird und auch viel stärker integriert wird. Und auch da ergeben sich dann neue Ansätze mit den Lieferanten gemeinsam, dass man diese Supply-Innovationen auch viel stärker partnerschaftlich fördert, um an diesen Themen voranzukommen. Und das wird dann auch von den Kapitalmärkten dann wahrgenommen und dann tatsächlich auch mit höheren Multiples vom Marktwert dann halt tatsächlich auch bewertet. Und das muss auch eigentlich unser Ziel sein. Also da bin ich in der festen Überzeugung, dass hier die Kapitalmärkte uns teilweise dann auch schon ein deutliches Zeichen setzen und auch, dass das auch gerechtfertigt ist, dass wir uns in die Richtung sozusagen weiterentwickeln.
Zurück zu unserem Thema, dass wir zu wenig Halbleiter momentan irgendwie haben und alle gucken, wie sie das Problem gelöst kriegen. Du hast vorhin mal gesagt, du rechnest damit, dass das auf jeden Fall bis Jahresende anhalten wird. Was macht ihr da konkret jetzt, wenn ihr bei einem Autobauer angefragt werdet, helft uns jetzt mal, dieses Problem zu lösen? Weil das, was du beschrieben hast mit diesem Toyota-Modell, das kann ich ja nicht wahrscheinlich von heute auf morgen einfach umsetzen. Da muss ich aber wahrscheinlich teilen in kurzfristige Maßnahmen und wie kriege ich da auch einen langfristigen Wechsel hin, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Also jetzt sozusagen auf der prinzipiellen Ebene der Resilienz etwas zu verändern, ist relativ schwierig jetzt in so einer akuten Situation. Wir hatten es ja vorhin ein bisschen dargelegt, also Q1 mit Sicherheit betroffen, Q2 wird weiterhin auch nochmal verstärkt betroffen sein. Wir glauben, dass wir Q3 in eine Normalsituation hinkommen und dann vielleicht auch schon anfangen können, gewisse Produktionsausfälle nachzuholen. Und Q4 hoffen wir, dass wir einen größeren Teil eigentlich der Produktionsausfälle dementsprechend nachziehen können. Ja, das ist so ein bisschen der Plan, der im Moment als realistisch angesehen wird. Im Einzelfall für die jeweiligen Unternehmen, dann geht es wirklich darauf, im Taskforce-Ansatz tatsächlich nach technischen Möglichkeiten und Alternativen zu suchen und aber auch da in den Verhandlungen geschickt zu sein, um dann von den betroffenen Lieferanten dann tatsächlich dann noch Optionen oder Kapazitäten zugesichert zu bekommen. Es ist ja so, wenn man die natürlich die Kapazitäten wirklich frühzeitig reserviert hat und auch dann teilweise auch eine Reservierungsgebühr bezahlt hat, dann hat man ja natürlich darauf Zugriff. Aber in dem Fall, wo im Moment sozusagen das in der Hinsicht abgesagt worden ist, liegt es halt wirklich daran in der geschickten Verhandlung und tatsächlich in den permanenten Suchen nach Alternativen, wo man sieht, dass man gewisse Elemente sozusagen dennoch produziert bekommt, ja, weil da gewisse Fähigkeiten, gewisse Restkapazitäten da sind. Da geht es wirklich nahezu darum, um jedes einzelne Fahrzeug, die Bestandteile der Halbleiter für jedes einzelne Fahrzeug einfach für sich zu gewinnen. Und das ist ein Taskforce-Ansatz, der darauf beruht, dass man dann tatsächlich in die gesamte Kette reinschaut und innerhalb der gesamten Kette eigentlich mit jedem kollaborativ zusammenarbeitet, um dann letztendlich bedient zu werden. Ja, mhm. Weil wenn irgendwie in der Kette ein kleiner Bestandteil halt nicht die Weichen richtig legt, dann funktioniert es nicht. Und deswegen hat man da tatsächlich jetzt die Notwendigkeit eigentlich, nicht nur auf den Tier 1, so wie wir vorhin besprochen haben, auf den zu ziehen, weil der hat ja von vornherein auch das Problem erkannt, sondern muss jetzt mit dem Tier 1 gemeinsam auf den Tier 2 und dann vielleicht auf einen anderen Tier 2 und dann die Kette so zusammenbauen. Und ab und zu ergeben sich dann auch neue Lieferketten eigentlich, die in der Vergangenheit nicht die primären Waren, also Abzweigungen und Verästelungen in der Tier-N-Kette hinten raus, um tatsächlich dann gewisse Bauteile dem OEM weiterhin zur Verfügung zu stellen. Also das, und da ist es dann manchmal auch für manche schon mal in der Hinsicht herausfordernd, weil sie alleine schon gar nicht wissen, wie denn die Kette eigentlich im Detail aussieht und welche Alternativen man tatsächlich eigentlich da hätte. Ja, also auch das ist etwas, wo wir sagen, wenn man von vornherein diese Kollaborationsplattform, aber auch vielleicht gewisse Marktmodelle hat, um zu verstehen, wo kommen eigentlich meine Kapazitäten her und wo sind eigentlich Alternativen. Und dann hatte man jetzt sozusagen vor einigen Monaten eine schnellere Reaktionsfähigkeit, weil ich weiß, auf wen ich da alternativ zugehen kann und auch bessere Chancen, sich da noch gewisse Kapazitäten zu reservieren. Sprich, aber im Moment ist es eigentlich alles nahezu schon durch. Also da ist schon viel Zeit verstrichen. Aber ich glaube, wir hatten es vorhin angedeutet, für all die zukünftigen kritischen Komponenten und Elemente, dieses Wissen vorweg zu haben, einerseits zu sagen, wie kann ich stärker kollaborieren und sehen, wenn tatsächlich etwas aufkommt, tief zu verstehen, welche Elemente sind es eigentlich, die kritisch sind, und dann zu verstehen, wenn die tatsächlich in unterschiedlichen Szenarien knapp werden, wer sind eigentlich meine direkten Alternativen, damit ich sofort reagieren kann. Die Spieler, die sich mit diesen Thematiken eigentlich vorausschauend beschäftigen, da sind wir uns ganz sicher, dass diejenigen auf jeden Fall besser aufgestellt sind für die nächste Krise.
Hm. Zum Schluss, wir sind schon über der Zeit, aber das Thema ist halt auch so spannend, da könnte man wirklich jetzt ewig diskutieren. Ich habe aber jetzt eine Frage nochmal zurückkommt, weil ich am Anfang schon ansprach, du bist auch China-Experte. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten vor 2 Jahren das Vergnügen, eine Tech-Reise nach China zu machen zusammen. Und wir haben da ja auch ein paar Autos angeguckt, NIO und so weiter, ein paar Zulieferer. Und für mich als Laien, ich fand damals bei der Präsentation jetzt gerade das NIO, da hat man ja mehr über die Sprachsteuerung und den Chip und so weiter geredet, als jetzt irgendwie über Dinge, die man vielleicht bei einem deutschen Autobauer im Vorführsalon hören würde. Ja. Wie ist denn die Situation in China jetzt auch in Bezug auf die Halbleiter und so? Ist es dort ein ähnlich großes Thema oder hat die chinesische Automobilindustrie da gerade einen Vorteil, vielleicht auch, weil man selber produziert an Halbleitern und Chips? Wie ist es denn dort?
Also man sieht es auch in den neuen 5-Jahresplänen von China und so weiter, da ist ein großes Bestreben, eigentlich autark zu werden. Auch die ganze Halbleiterabhängigkeit. Die Halbleiterabhängigkeit wurde ja in China sehr deutlich aufgrund der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Ja, als auf einmal da schon irgendwie aufgezeigt worden sind, dass gewisse Halbleiter und Elektronikkomponenten aus den USA in Zukunft nicht mehr nach China geliefert werden und in Produktion nach China laufen, egal ob die dann für global bestimmt sind oder für den Binnenmarkt. Aber da wurde es China sehr, sehr deutlich gemacht, dass das natürlich noch ein weiteres Risiko auch in Zukunft darstellt. Klare Ansage eigentlich in den 5-Jahresplänen, dass man in kritischen Komponenten und Elementen, und da sind die Halbleiter ganz, ganz oben gelistet, dass man da nahezu autark sein möchte. Sprich, da werden extrem große Kapazitäten eigentlich aufgebaut. Man kümmert sich darum, dass auch die Innovationen in der Richtung verstärkt werden. Man sieht zum Beispiel bei denjenigen, die Software erstellen, um Halbleiter-Design zu ermöglichen, das gibt es weltweit 2-3 führende Unternehmen. Und von denen wurden dann führende Wissenschaftler abgeworben in China, um tatsächlich dann Startups in China aufzubauen, die genau diese Kompetenzen für diesen lokalen Markt dann bereitstellen. Und da sieht man eigentlich, dass da wiederum sozusagen in der Gemeinschaft zwischen privaten Unternehmen, aber sehr stark auch von der Regierung aus, das absolut höchste Priorität hat, dies in Zukunft sicherzustellen. Akute Lage, ja, da auch wiederum gibt es Einzelmodelle, die tatsächlich auch sehr, sehr stark betroffen sind. Nichtsdestotrotz hat China es beobachtungsfrei tatsächlich geschafft, in vielen Bereichen tatsächlich weiterhin Kapazitäten eigentlich für sich zu gewinnen. Und ja, und deswegen sind da da Verluste dennoch auch zu registrieren, genauso wie es in Europa der Fall ist. Also die haben sich da sehr stark daran orientiert und sind ebenso betroffen. Aber ich gehe davon aus, dass sozusagen in wenigen Jahren, dass China da ein höheres Level der Unabhängigkeit und der Autarkheit erreicht haben wird, auch bei diesen kritischen Elementen.
Und spätestens jetzt weiß man, warum ich am Anfang gesagt habe, der Thomas ist totaler China-Kenner, weil das, was du jetzt gerade über den chinesischen Markt berichtet hast, können, glaube ich, so nicht so viele einfach mal noch spontan darstellen. Dafür vielen Dank. Und ich glaube, wir sollten dann mal gucken, dass wir so in den kommenden Wochen auch mal eine Folge nochmal machen, gezielt über China und Covid und was es dort eigentlich bedeutet. Du hast den 5-Jahres-Plan angesprochen. Müssen wir mal auf die Agenda nehmen. Dann finden wir mal einen neuen Termin, wo wir nur mal eine ganze Folge über das Land reden, was dort.
Sehr gerne. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch die einen oder anderen Impulse, die wir vielleicht auch für uns so ein bisschen aufnehmen können, reflektieren können und dann vielleicht auch versuchen, in der Hinsicht auch eine Spur weit zu beschleunigen. Ja, wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, die China in der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten eigentlich aufweist, ja, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, auch hinsichtlich der technologischen Innovationen. Und wie man mit den Technologien in der Gesellschaft umgeht, gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele, und die im Endeffekt auch wohlstandsbestimmend sind. Und ich glaube, das sind wir uns dann als Gesellschaft auch selber schuldig, dass wir da versuchen, auch vielleicht unabhängig, wo jetzt die Impulse herkommen, darauf schauen, dass wir da auch stärker und verbessert aufgestellt sind.
Thomas, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir waren heute wirklich ein bisschen länger, aber war gut und war wichtig. Wer mit Thomas jetzt Kontakt aufnehmen möchte, sei es wegen China, sei es generell wegen des Themas Halbleiter oder Automobilindustrie, dann kann man Thomas einmal eine Mail schreiben, nämlich thomas.luck@kani.com. Er hat auch eine LinkedIn-Profil natürlich, über das man ihn kontaktieren kann. Und ansonsten freuen wir uns natürlich für den Impact-Podcast immer über Likes, Shares auf den üblichen Plattformen, Spotify, Apple Podcast. Es gibt uns auch auf unserer Website, also teilen und verbreitet uns bitte. Die Abonnentenzahl steigt und wir wollen da weiter dran arbeiten. So viel für heute. Nächste Woche dann Dieter Gerdemanns, dann beleuchten wir nochmal explizit dieses Hightech-Segment. Da greifen wir eigentlich ein bisschen auf, womit wir jetzt gerade geendet haben mit China. Und Thomas, ich danke dir herzlich fürs Zuschalten.
Danke dir, Michael. Immer wieder gerne und weiterhin alles Gute, ne?
Ja, dir auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, Ade.